Eine neue Theorie von Wall Street Analysten und bekannten Hedgefondsmanagern wirft alles, was bisher als Gesetz galt, über den Haufen. Taucht mit mir heute ein in ein spannendes Gedankenexperiment und wir werden überprüfen, ob diese neue Theorie wirklich gilt oder ob wir uns doch an dem Alten festhalten sollten. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge meines Podcasts und heute sprechen wir, ja, nennen wir es mal über die irre Theorie der Wall Street. Und ich habe so das Gefühl, dass seit 2 Jahren wir sowieso in einem Fahrwasser sind, wo relativ viele irre, teilweise auch wirre Theorien geäußert werden. Das ging los mit, vielleicht erinnert ihr euch an MMT, die Modern Monetary Theory oder die moderne Geldtheorie, die ja in den USA eher aus dem linken Spektrum, also allen voran von Bernie Sanders, propagiert wurde und die, ich will jetzt gar nicht in den Kern einsteigen, sonst würde diese Ausgabe wirklich ewig ausufern, aber die im Kern besagt, dass ein Staat sich ohne Reue verschulden kann und dass solange er sich in der eigenen Währung verschuldet, auch nicht pleite gehen kann. Und man kann dadurch immer mehr Geld ins System geben. Und dieses Geld ist sogar inflationsneutral, weil gar keine Inflation provoziert wird. Also das mal so die Kernaussage dieser Theorie umschrieben. Kann man natürlich, ihr merkt es schon, wunderbar drüber diskutieren. Dann gab es ja immer wieder diese höchst interessanten Äußerungen von Erdogan in der Türkei. Ihr wisst vielleicht, in der Türkei sind ja sehr, sehr hohe Inflationsraten gemessen worden und teilweise werden sie immer noch gemessen, deutlich über 20, 30, 40, teilweise 50% pro Monat, also sehr, sehr hohe Inflationsraten. Und normalerweise würde einfach das, ja, die Gebrauchsanleitung der Zentralbanken besagen, dass in einem solchen Fall die Zinsen entsprechend angehoben werden müssen. Das hat auch die Zentralbank in der Türkei immer wieder getan oder versucht. Allerdings wurden die Zentralbankgouverneure, wie sie dort heißen, dann von Erdogan immer wieder entlassen, weil Erdogan der absoluten Überzeugung ist, dass gegen hohe Inflation nur Zinssenkungen helfen, weil er dadurch versucht, die Wirtschaft anzukurbeln, den Konsum anzukurbeln und die Theorie wahrscheinlich hat, dass er dann aus der Misere irgendwie mit seiner Wirtschaft herauswachsen kann. Bisher hat sich das alles nicht manifestiert, hat also nicht wirklich funktioniert. Auch wenn ihr schaut, mal der türkische Aktienmarkt läuft sehr, sehr gut, weil die Leute einfach ihr Erspartes nicht unbedingt in den Konsum stecken, sondern sich eher schützen durch Sachwerte wie Aktien oder auch durch Gold. Also das ist auch so eine interessante Außenseiter-Theorie, über die man natürlich vortrefflich diskutieren kann. Aber jetzt, und deswegen bringe ich es euch rein, weil an der Wall Street eine neue Theorie geäußert wurde, die von einigen Wall Street-Analysten, ich muss allerdings auch sagen, einer Minderheit getragen wird und der sich auch bekannte Hedgefondsmanager, vielleicht habt ihr schon mal von David Einhorn gehört, ich habe ihn hier schon im Podcast mal mit erwähnt, beispielsweise dann, wenn in den USA diese 13F-Filings, also diese Offenlegungen erfolgen, wo Hedgefonds oder auch große Kapitalverwaltungsstellen Einblick geben müssen, was sie denn so im letzten Quartal getan haben. Das ist auch immer wieder spannend, mal bei David Einhorn reinzuschauen. Und er hat sich allerdings als ziemlich prominente Größe auch dieser neuen Theorie angeschlossen. Und ich hole euch jetzt gerne mal ab. Worum geht's denn? Die US-Wirtschaft ist ja eine Art, ja, Paradoxon momentan, was sich in Anbetracht der Stärke zeigt. Das heißt, wir haben ein starkes Wirtschaftswachstum. Wir haben einen starken Arbeitsmarkt. Das heißt, eine geringe Arbeitslosigkeit und viele neue Stellen, die geschaffen werden. Wir haben Daten zum amerikanischen Konsumenten, der sehr stark ist und der konsumiert. Und das alles konterkariert ja eigentlich die Theorie, dass wenn die Fed, also die amerikanische Notenbank, die Zinsen erhöht, was sie ja in den letzten 2 Jahren getan hat, also Anfang 2022 ging ja dieser Zinserhöhungszyklus von null los auf ein aktuelles Zinsniveau von über 5%. Und das sollte ja eigentlich dazu führen, dass die Wirtschaft lahmt, dass der Arbeitsmarkt schwächer ist und dass der Konsum sich entsprechend oder der Konsument sich entsprechend zurückhält. Jetzt allerdings, wenn man mal die Zahlen gegenüberstellt, wenn man mal guckt, wie war denn das amerikanische Wirtschaftswachstum zu Beginn des Zinserhöhungszyklus, wie gesagt Anfang 2022, und wie ist er aktuell, nachdem wir schon länger mit einem Leitzins von über 5% leben? Dann mal zum Vergleich, ich habe ein paar Daten für euch. Anfang oder am Anfang der Zinserhöhungen war das amerikanische Wirtschaftswachstum bei 2,5% pro Jahr annualisiert. Aktuell sind wir bei einem Wert von 4,2% annualisiert, also deutlich höher, trotz Zinsen von 5%, als in dieser Niedrigzinsphase oder fast Nullzinsphase. Die Arbeitslosenquote war zu Beginn der Zinserhöhungen bei 3,8%, ist jetzt aktuell auch bei 3,8%, hat sich also nichts getan, nichts verschlechtert. Die Gewinne der Unternehmen waren zu Beginn des Zinserhöhungszyklus bei 3 Billionen Dollar, aktuell bei 3,4 Billionen Dollar, also über 10% Steigerung, trotz deutlich höherer Zinsen. Und der S&P 500, der ist von 4.358 auf 5.000 oder über 5.000 Punkte angestiegen. Also das zeigt, oder das widerlegt eigentlich alles, was man bisher kannte, dass ein Eingriff in die Wirtschaft über Zinserhöhungen seitens der Notenbank nicht dazu führen muss, dass die Wirtschaft lahmt, dass die Gewinne sogar gesteigert werden können, dass der Aktienmarkt hausiert und dass die Arbeitslosenquote sich überhaupt nicht bewegt oder irgendwie verschlechtert. Und jetzt stellt man sich doch die Frage, was ist da los? Also wie kann es sein, wie ist das vonstatten gegangen, dass so eine Stärke entsteht, so ein starkes Wachstum entsteht, obwohl eigentlich alles, was man im Lehrbuch lernt oder auch was man im Studium lernt, auch bei mir im Studium von internationaler Finanzmanagement, dass das alles komplett anders gekommen ist. Und das sagt jetzt diese neue Theorie, und da kommt diese neue Theorie ins Spiel, die besagt, naja, die hohen Zinsen sind eigentlich der Treiber für die Gewinne und für die Aktienmärkte und für das Wachstum. Und zwar aus dem Grund, und das ist ein spannendes Gedankenexperiment. In der Niedrigzinsphase war es so, dass diejenigen, die Geld auf dem Konto hatten oder diejenigen, die Staatsanleihen gehalten haben oder auch Unternehmensanleihen, so gut wie gar keine Verzinsung auf dieses Kapital bekommen haben. Deswegen hatten wir ja auch einen unglaublichen Aktienboom, dass der S&P in den Jahren bis Corona, also bis es dann auch eine Korrektur irgendwann gab, mit teilweise 14% pro Jahr angestiegen ist. Also deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. Und jetzt ist es allerdings so, dass eine Verzinsung von über 5% einsetzt bei denjenigen, die amerikanische Staatsanleihen halten, bei denjenigen, die Geld beispielsweise bei Banken geparkt haben. Und das sind nicht wenige, beziehungsweise das ist nicht wenig Geld. Denn die Staatsverschuldung der USA hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Also wir sind aktuell bei einem Niveau von 35 Billionen US-Dollar angekommen. Also wie gesagt, eine Verdopplung von 17 Billionen in den letzten 10 Jahren. Auch Corona bedingt und natürlich auch Förderprogramme und so weiter. Aber diese Schulden, die werden ja von Leuten gehalten. Das sind zum Teil Pensionsfonds, Versicherungen, ausländische Gläubiger. Die Japaner sind ja da sehr stark, Fonds, die auf Cayman Islands oder Luxemburg beispielsweise registriert sind und natürlich der amerikanische Sparer. Und es gibt jetzt Statistiken und Hochrechnungen, dass allein durch diese hohen Schulden, die amerikanische Regierung angehäuft hat und den Anteil, den die amerikanischen Konsumenten und Sparer daran halten, dazu führt, dass bei einer Verzinsung von 5% mehrere 100 Milliarden Dollar pro Jahr an Zinsen ausgezahlt werden an amerikanische Sparer, Anleger, Konsumenten und so weiter. Und dass dieses Geld, nicht nur in Staatsanleihen, sondern was auch bei Banken beispielsweise geparkt ist, einfach so eine so hohe Verzinsung hat und so viel Kapital einfach zufließt in Richtung der Amerikaner, dass sie damit ihren Konsum deutlich gesteigert haben, dass dieser gesteigerte Konsum dazu führt, dass die Unternehmen mehr Gewinne machen und dass die zusätzlichen Gewinne einfach dazu führen, dass natürlich auch die Aktienkurse steigen. Ich muss jetzt sagen, diese Theorie ist höchst spannend und ich werde die natürlich auch weiterverfolgen. Man muss allerdings auch sagen, dass wir zu Teilen schon negative Auswirkungen des hohen Zinses sehen. Das heißt, man sieht bei den Kreditkarten höhere Ausfälle, man sieht auch teilweise mehr Insolvenzen. Also der Schuh drückt schon an einer Stelle, aber unterm Strich kann man sagen, an dieser Theorie ist was dran. Ich für meinen Teil, ich habe da länger drüber nachgedacht, bevor ich jetzt damit um die Ecke komme und euch nur diese Theorie präsentiere, weil ich will das ja auch immer in den Kontext einordnen. Und ich muss sagen, die Theorie klingt charmant, ich denke aber nicht, dass es am hohen Zins liegt und diesen starken Zuflüssen in Richtung der Amerikaner, die den Konsum beflügeln, sondern wenn man mal anschaut, was die amerikanische Notenbank gemacht hat, und da darf man nicht mehr nur noch auf den Zins schauen, weil ja seit der großen Finanzkrise nicht mehr nur über den Zins die Geldpolitik gesteuert wird, sondern vor allem auch über die Bilanz der Notenbank. Und die Fed hat natürlich ihre eigene Bilanz im Vorlauf zu Corona, das heißt durch die große Finanzkrise und dann später und auch während Corona deutlich aufgebläht, ist jetzt dabei, das sogenannte Quantitative Tightening zu betreiben, das heißt die Verkleinerung der Bilanz durchzuführen. Aber wenn man mal das Geld in Relation setzt, das heißt, was rausgenommen wurde aus den Märkten, aus der Wirtschaft durch die Verkleinerung der Bilanz der amerikanischen Notenbank, aber das wieder ins Verhältnis setzt zu den extremen Ausgaben der amerikanischen Regierung, das heißt, die fiskalpolitisch eigentlich außer Rand und Band ist. Also man könnte fast sagen, die USA fahren eine Kriegsökonomie, weil sie trotz guten Wachstums extreme Defizite fahren, extreme Schulden anhäufen, wie es eher in Kriegszeiten der Fall ist, aber nicht in Friedenszeiten, wo die USA sich gerade befinden und wo die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt eigentlich gut läuft. Und damit wurde durch diese hohen Staatsausgaben die Bilanzverkleinerung der Fed konterkariert. Das heißt, unterm Strich wurde sogar mehr Geld reingegeben. Nicht mehr die Summen wie früher, aber unterm Strich wurde Geld reingegeben. Und das hat einfach die Notenbankpolitik, die Geldpolitik konterkariert und dazu meiner Meinung nach geführt, dass die Wirtschaft einfach auf Hochtouren läuft und dass das entsprechend auch dazu führt, dass der Konsument da gut dasteht. Natürlich sicherlich auch gestützt von den Zinseinnahmen, die er erzielt, aber unterm Strich ist einfach mehr Geld reingekommen, weil die ganze Geldpolitik der Notenbank durch die Ausgaben oder die Ausgabenwut der Regierung einfach obsolet wurde. Also das ist meine Theorie. Außerdem muss man auch sagen, das kommt dazu, dass es möglicherweise so ist, dass die amerikanische Wirtschaft so stark ist, dass ein Zins von 5% zu niedrig ist. Das heißt, es gibt einen sogenannten neutralen Zins, das ist das Zinsniveau, wo weder die Wirtschaft angeschoben wird noch gebremst. Und vielleicht liegt das gar nicht bei 5%. Vielleicht liegt dieses neutrale Zinsniveau irgendwo bei 7%. Und das heißt, der aktuelle Zins, so hoch er erscheinen mag, ist eigentlich zu gering, um die Wirtschaft abzuwürgen und damit irgendwelchen Schaden zu provozieren. Also das sind so meine zwei Theorien, wobei ich sagen muss, diese neue Theorie, die werde ich natürlich auch entsprechend weiterverfolgen und mal gucken, ob sich daraus irgendwas ableiten lässt, auch in puncto Geldanlage oder volkswirtschaftliche Theorien oder sonst irgendwas. Also könnt ihr euch darauf verlassen, ich werde darüber weiter nachhören. Und dann war es jetzt allerdings für diese Folge. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder nächsten. Bis dann.